Guten Tag, Frau Soller.
Hallo.
Fans spinnen also jetzt die Geschichte des Bösewichts aus Harry Potter weiter. Ist das eine klassische Fanfiction, wie sie quasi im Buche steht?
Also klassisch ist super schwer zu sagen, weil das Fanfiction so ein weites Feld ist. Also es gibt einfach Hunderttausende von Texten, gerade im Zusammenhang mit Harry Potter oder mit dem Harry Potter-Universum, dass man gar nicht von so einem klassischen Verlauf von Fanfiction reden kann. Aber es ist auf jeden Fall nicht untypisch und die Mitglieder der Fan-Community werden sicher nicht denken, also was habe ich noch nie gesehen oder so. Ne? Also es ist schon klar, die Lücken zu füllen, den Text umzuschreiben und ja, rauszufinden, was passiert in der Zeit, die man nicht mitverfolgen kann im Buch mit den einzelnen Figuren, an denen man vielleicht besonders hängt oder die besonders interessant sind. Das ist auf jeden Fall nicht ungewöhnlich, sondern eher klassisch.
Wie ist es denn aber rechtlich? Dürfen die das urheberrechtlich überhaupt, so einen Film einfach weiterspinnen oder eine Geschichte?
Also das Urheberrecht ist natürlich immer quasi von Land zu Land oder von Region zu Region unterschiedlich. Und ich will sagen, für die meisten Fans ist das mittlerweile gar nicht mehr die größte Frage. Also in Deutschland, ich bin keine Juristin, aber soweit ich weiß, ist es eigentlich nicht erlaubt. Also nicht im Sinne von, ich schreibe es einfach weiter. Es gibt natürlich eine andere Rechtslage für Parodie oder Satire, die natürlich immer erlaubt ist. Aber eigentlich ist es nicht erlaubt. In den USA zum Beispiel sind Figuren nicht rechtlich geschützt, aber die Ausführung der Idee, also man kann nicht einfach das Universum nehmen und da weitere Geschichten stattfinden lassen, weil die Idee und die Umsetzung der Idee rechtlich geschützt ist. Das ist in den USA ein bisschen anders als hier. Das verschwimmt manchmal, weil natürlich die Fan-Community und das Fanfiction-Schreiben oder auch das Video-Herstellen international und internationales Phänomen ist. Wie es jetzt in Italien ist zum Beispiel, habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber es ist mittlerweile gar nicht mehr die große Frage, weil die großen Filmstudios als auch die Autoren, glaube ich, den Kampf gegen die Windmühlen entweder aufgegeben haben oder einfach auch gemerkt haben, dass diese wahnsinnige Fanaktivität und die Produktion von neuen Texten gar nicht so schlecht ist für das eigene Werk, sondern dass es auch bedeutet, dass es Werbung gibt, dass es immer, dass der Text aktuell bleibt, dass Fans und Leser und Zuschauer sich weiter mit dem Material beschäftigen, auch wenn es von den Autoren selbst gar keinen neuen Output mehr gibt. Und das bedeutet auch, dass Fans des Fandoms vielleicht von einem Fandom in das nächste kommen und nachdem sie mit Buffy the Vampire fertig sind, dann vielleicht in das Harry Potter Fandom übertreten und sich dann auch nochmal alle Bücher kaufen zum Beispiel. Ne? Also diese Annahme aus vielleicht den 90er Jahren oder den frühen Nullerjahren auch noch, es wäre schädlich für den Umsatz oder es würde irgendwie das Werk beschädigen, ist glaube ich gar nicht mehr so breit vertreten, abgesehen davon, dass wahrscheinlich viele Produzenten, Autoren, Copyright-Inhaber auch gemerkt haben, dass es wirklich unmöglich ist, einfach dieses rege Treiben online komplett abzuschalten. Also man kann natürlich Seiten schließen lassen, aber dann gibt es halt neue Seiten, wo diese Fanpraxen stattfinden.
So ganz nach dem Motto, keine Publicity ist schlechte Publicity sozusagen. Also in meiner Vorstellung ist das nicht die Motivation der Autoren. Was könnte denn deren Motivation sein, das Ganze weiterzuführen oder neu zu erfinden?
Auch da würde ich sagen, es gibt einfach so viele Leute, die das machen. Ich kann gar nicht sagen, was jetzt für jeden Einzelnen die Motivation ist. Auch als Literaturwissenschaftlerin würde ich mir das nicht rausnehmen. Was man natürlich sehen kann, ist, was wird denn da tatsächlich gemacht irgendwie, ne? Und also es gibt halt, wie Sie sagen, ein Fortspinnen, ein Füllen der Lücken, wie ich es vorhin auch genannt habe. Das ist natürlich einfach die Lust, weiter in diese Welt einzutauchen und mehr von dieser Lese- oder Rezeptionserfahrung zu haben, an der man Freude hatte oder die einen fasziniert hat. Das ist sicher das eine. Das andere ist vielleicht oder wird oft in der Forschung angenommen, es gäbe vielleicht so eine Unzufriedenheit mit bestimmten Texten. Also das erste große Fandom in den 60er Jahren, was halt so eine Massenbewegung oder eine größere Bewegung ausgelöst hat, war halt das Star Trek Fandom und da haben halt ganz viele Frauen angefangen, Fan-Texte zu schreiben und in denen sie halt unter anderem halt super starke Frauenfiguren erfunden haben, die es halt in Star Trek selbst nicht gab. Also in der halt die Frauen immer noch eher die zweite oder dritte Geige gespielt haben und in den Fan-Fiction-Texten gab es dann halt Frauen, die Captain waren zum Beispiel oder es gab halt homosexuelle, romantische oder erotische Beziehungen zwischen Charakteren, sowas, was es halt auch nur als Subtext, wenn überhaupt, in dem Originaltext zu finden gab. Ne? Und manchmal ist es natürlich einfach auch die Freude am Schreiben. Also ich möchte gerne Autorin oder Autor sein und ich möchte auch ein großes Publikum haben und mittlerweile sind ja diese Plattformen so groß, dass es gar nicht so unrealistisch ist, dass man Fanfiction schreibt und tausende von Lesern hat, die auch kommentieren, die einem vielleicht auch Feedback geben. Und für viele ist es auch einfach die Freude daran, wie auch durch andere Praxen, also wie zum Beispiel durch Cosplay oder sich auf Conventions treffen oder so, halt Teil dieser Fan-Community zu sein und weiter über diese, ja, über dieses Narrativ zu reden, weiter Teil dieses Universums zu sein und so weiter.
Können denn Autoren der Fanfictions tatsächlich durch ihre Werke auch bekannt werden oder vielleicht sogar bekannter als das Original sein? Gibt es da irgendwelche Fälle?
Ja, ganz klar. Also ich meine, das Beispiel, was ja die meisten Leute, die sich dafür interessieren, kennen, ist natürlich 50 Shades of Grey und E.L. James, die, ja, weiß ich nicht, ob sie tatsächlich bekannter ist als Stephanie Meyer mit ihrer Twilight-Serie, aber auf jeden Fall sich nicht hinterher verstecken muss und auch wahnsinnig viel Geld damit verdient hat. Und also zumindest im anglophonen Bereich, also vor allen Dingen in den USA, gibt es mehrere oder einige Beispiele tatsächlich von Autoren, die als Fanfiction-Autoren angefangen haben und dann hinterher auf der New York Times Bestsellerliste gelandet sind. Also im Young Adult, also im Jugendbuchbereich, wäre das zum Beispiel Cassandra Clare mit der Shadowhunters-Serie oder mit dem Shadowhunters-Franchise mittlerweile, die auch angefangen hat, Harry Potter-Fanfiction zu schreiben. Und dann gibt es noch mehrere andere Beispiele. Ja, aber da ist es meistens schon so, dass es halt notwendig ist, dass diese Texte, wenn es dann tatsächlich die Texte sind, die auch schon auf Fanfiction-Plattformen veröffentlicht worden sind, dass die stark umgeschrieben werden, dass natürlich die Referenzen zu den Copyright-geschützten Texten aus den dann eigenen Romanen verschwinden. Oder ist es einfach nur das Cachet dieser Autoren, das dann halt mit in den Printmarkt oder mit in den Buchmarkt genommen wird und sie ihre Leserschaft quasi aus dem Fanbereich mitbringen, aber sie eigentlich dann im anderen Genre-Zusammenhängen weiterschreiben.
Sind denn Fanfictions ein Phänomen, das jetzt erst mit dem Internet aufgekommen ist oder gab es das in irgendeiner Form auch schon vorher?
Nee, das gibt es schon lange. Also ich glaube, das Fanfiction-Schreiben, das hieß natürlich nicht schon immer so. Es gibt da in der Forschung verschiedene Ansätze. Also es gibt einige Vertreter, die sagen, naja, das ist halt so eine gerade Linie, die kann man ja ziehen von den Mythen über die Märchen bis hin zur Gegenwart quasi. Dass halt Geschichten, die es bereits gibt, immer wieder aufgenommen werden und verändert werden und regional oder persönlich irgendwie angepasst werden. Das ist, würde ich jetzt sagen, so eine super grobe Einordnung, die ganz viele der spezifischen Eigenschaften der Gegenwartspraxis eigentlich eher verdecken. Ich würde eher damit übereinstimmen zu sagen, ja, es gibt irgendwie seit den Massenmedien, seitdem ganz viele Menschen gleichzeitig populäre Texte lesen und von anderen wissen, dass sie die auch gelesen haben, gibt es so eine Auseinandersetzung in Fanclubs zum Beispiel. Und dass das jetzt so in den Vordergrund der allgemeinen Populärkultur kommt, hat natürlich was einfach auch mit dem Zugang über das Internet zu tun.
Sie arbeiten aktuell ja an Ihrer Dissertation zum Thema Fanfiction. Was hat Sie denn persönlich an dem Thema jetzt besonders gereizt?
Also mein persönliches Interesse an dem Thema ist verbunden mit eben den Praxen der Autorschaft und Konzepten von Autorschaft und der Frage, inwiefern müssen denn die Konzepte, die wir kennen und die sich etabliert haben in der Literaturwissenschaft, ja, neu verhandelt werden, wenn wir uns dieses Phänomen angucken. Und auch verknüpft mit der Frage, welchen Einfluss hat halt diese Praxis auf die Bedeutung von Texten.
Am 13. Januar erscheint der Film Voldemort Origins of the Eye nicht im Kino, sondern auf YouTube, denn er handelt vom Leben des Lord Voldemort. Das Besondere daran ist aber, der Film ist eine Fanfiction. Und warum Fans ihre Lieblingswerke so aufwendig weiterspinnen, das habe ich mit der Literaturwissenschaftlerin Bettina Soller besprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.